herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brennpunkt Orange. Was ist ein Traum wert und wie weit würdest du gehen, wenn plötzlich alles davon abhängt? Die Frage diskutieren wir in der heutigen Episode und sprechen mit dem Schriftsteller und Journalisten Michael über seinen Kurzroman Messi, eine Geschichte über einen jungen Fußballer, dessen größter Traum zu zerbrechen droht, bevor er überhaupt Wirklichkeit werden kann. Doch dieses Buch erzählt weit mehr als eine Fußballgeschichte. Es geht um Hoffnung, um Leistungsdruck, um Eltern, um Verantwortung, um dubiose Heilversprechen und die Sehnsucht nach dem großen Durchbruch. Es geht natürlich um den Mythos Messi, um die Frage, warum wir immer wieder nach Heldengeschichten suchen. Außerdem blicken wir auf Michaels Weg als Autor, von seinen Reportagen über Deutschlands Autobahn, über den Roman Wasserläufer bis hin zum Buch, das den Fußball nutzt, um von unserer Gesellschaft zu erzählen. Das ist also eine Episode über Träume, Identität, Scheitern und darüber, wie viele Menschen bereit sind zu riskieren. Herzlich willkommen, Michael. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Aber bevor wir über dein besonderes Buch sprechen und wir nehmen wenige Tage vor einem wichtigen Spiel von Argentinien auf, ich denke schon, dass dich einige als Journalist und Autor kennen. Aber für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht so kennen, du hast ein ganzes Jahr lang auf den deutschen Autobahnen recherchiert. Da will ich dich auf jeden Fall noch dazu ausfragen. Du hast mit dem Wasserläufer einen wunderbaren Roman geschrieben und erzählst nun mit Messi eine Geschichte mitten aus der Welt des internationalen Fußballs. Wie passt denn das alles zusammen, Michael?
Ja, gute Frage auf jeden Fall. Also wenn man die Bücher nebeneinander legt und die Cover sieht und ja, das erstmal das die äußeren Themen sozusagen sieht, dann kann ich es nachvollziehen, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht so gut zusammenpasst. Aber ich versuche mal die Schnittmengen, ein bisschen von den Schnittmengen zu erzählen. Also zwischen meinem Roman dem Wasserläufer, wo es um einen Mann geht, der einen Sommer lang auf dem Fluss verbringt, und zwischen der Autobahn, wo ich innerhalb eines Jahres sehr viele Trips unternommen habe und Deutschland entlang der Autobahn erkundet habe, ist der Zusammenhang schon sehr ähnlich, dass ein Mensch allein unterwegs ist, sich in unbekannte Situationen stürzt, viel in der Fremde ist, mit Fremden redet, Neues entdeckt, und in dem einen Buch habe ich das fiktional verarbeitet und eine Geschichte erzählt, und im anderen Buch habe ich halt Non-Fiction-Reportageband geschrieben. Aber das ist eine Schnittmenge, die ziemlich wichtig ist. Und das Messi-Buch dann, ja, ich glaube, da ist es nicht ein Mensch, der Unbekannten unterwegs ist, sondern sind es zwei Menschen, also Georg und Iago, Onkel und Neffe, die versuchen, die Fußballkarriere, oder das auch das ihr Leben, ihr Leben ist ja direkt verbunden mit der Fußballkarriere, das zu meistern, auch raus ins Unbekannte, in die weite Welt, ins Abenteuer, aber auch in die massiven Probleme, das ist die Schnittmenge. Und was ich aber auch dazu sagen muss, dass Bücher nicht immer nur so entstehen, dass da ein Autor ist, der sagt, ich will das und das Buch schreiben und dafür finde ich jetzt einen Verlag, sondern die Realität ist einfach, das weiß auch jeder Autor, jede Autorin, dass man auch manchmal Angebote bekommt. Beim Autobahnbuch war es so, dass ich eine große Reportage geschrieben habe für den Berliner Kurier, Tageszeitung in Boulevardpresse Berlin, und die Reportage über den Autobahnring mit sehr vielen Fotos, sehr, sehr vielen Interviews ist so gut angekommen, dass ich vom Verlag angesprochen wurde, ob ich ein Buch draus machen will. Das mindert aber überhaupt nicht mein grundsätzliches Interesse. Also das kennen alle, die schreiben, diese äußeren Bedingungen. Und da versucht man, sich dann voll reinzugeben. Und in meinem Messi-Buch war es wohl ähnlich. Also mein guter Freund Frank Willmann hat mich eingeladen, ein Buch in seiner Reihe zu schreiben. Das war die äußere Bedingung, und dann habe ich das thematisiert, was mich beschäftigt. Und zwar mein kleiner Sohn, der ist 8, spielt auch Fußball, und ich habe mich da irgendwie reingeträumt in der Karriere eines kleinen Jungen oder eines Jungen, der diesen Weg versucht zu gehen.
Und das ist dir ganz, ganz wunderbar gelungen, ist der Verlag Volland und Quist. Eine wunderbare Reihe, die dort entstanden ist. Wir durften auch schon zwei Autorinnen hier im Podcast begrüßen. Nun hast du deinen Sohn angesprochen. Ist das die einzigste Verbindung zum Fußball oder bist du Fußballfan?
Ich bin absoluter Fußballfan, absolut. Aber ich bin absolut kein Fußballexperte, das muss ich auch mal dazu sagen, sondern ich gehöre zu denen, die ihr Leben lang selbst Fußball gespielt haben, auf niedrigem Level im Amateurbereich. In meiner Jugend im Dorfverein SC Itzum, also ich bin in Hildesheim aufgewachsen. Dann habe ich hier mal eine Zeit lang bei Empor gespielt. Beides waren ja so kurze Zwischenspiele, die wirklich eindrucksvoll waren. Also und sonst habe ich immer mit Freunden am Wochenende oder mit so Freizeitmannschaften gespielt. Und mein Zugang zum Fußball ist absolut Bolzplatz, Amateurfußball, ins Stadion gehen, mit Freunden Fußball gucken. Also absolut vom Ball geprägt, vom Selbstspielen. Und ja, und ich bin auch in einer Mannschaft mit anderen Autoren. Das hat mein Leben auch so ein bisschen geprägt. Seit fast 20 Jahren spiele ich in der Autonama. Das ist so ein wilder, zusammenhängender Verbund von Autoren, Journalisten, die zusammen einmal sich treffen in der Woche und zusammen Fußball spielen.
Na, das klingt ja ganz, ganz wunderbar. Hast du einen Verein, der dir besonders am Herzen liegt? Oder ist das, sagst du eben, ich spiele einfach, konzentriere mich auf mich?
Ja, das ist die Frage, über die ich wirklich nachgedacht habe vor unserem Gespräch. Ich war zum Ende der Saison in Magdeburg und habe mich, eine Freundin von mir, Anne Hahn, ist dort Stadtschreiberin, ist Magdeburg-Fan. Dann bin ich mit ihr ins Stadion gegangen gegen Düsseldorf und mich hat ein Magdeburg-Fan angesprochen. Ja, für wen bist du denn? Du bist sicher für Union, wenn du aus Berlin kommst. Und ich habe gesagt, nee, ich habe keinen Verein und habe absolutes Unverständnis geerntet. Hatte aber auch keine Zeit, das näher zu erklären. Ich glaube, ich bin jetzt 50. Ich bin total der Überzeugung, dass Fantum, Fan für einen Verein zu sein, das sucht man sich nicht aus, das ist einem gegeben. Durch die Familie oder durch die Herkunft des Ortes. Ich bin aus Hildesheim. Dort war ich sehr oft bei Eintracht Braunschweig mit einem Freund. Dann kam die Zeit, wo wir ganz oft zu Werder gefahren sind, nach Bremen. Dann gab es die Zeit in Berlin, wo ich ziemlich oft bei Union war, bei Hertha. Aber ich bin total fußballbegeistert, aber ich habe keinen Lieblingsverein. Ich bin Sympathisant von Union, würde ich sagen.
Und wir nehmen ja während der WM auf. Schaust du da auch mit Abstand? Gibt es da wechselnde Teams, je nachdem, wo du dich begeisterst für den Fußball? Oder gibt es da, zwangsläufig liegt die Frage nahe, fieberst du mit Argentinien mit?
Ja, zuerst mal, wenn man keinen Bundesliga-Verein hat oder einen anderen Verein, für den man brennt, unmittelbar, außer für meine eigenen Vereine, für die ich gespielt habe, also Amateurvereine, dann in meinen jungen Jahren war ich total Nationalmannschaftsfan, dann während der EM, da war das auch noch etwas mit mehr Euphorie verbunden. Und Argentinien-Fan bin ich tatsächlich gar nicht. Ich bin noch nicht Messi-Fan. Ich habe ein Buch geschrieben, da geht es irgendwie um Messi, aber auch, es geht eigentlich um diesen Jungen, der nicht wächst. Das ist die Verbindung. Aber ich bin durch die Recherche, alles, was ich über Messi dann gehört habe, habe ich den Mann, den Mensch doch irgendwie verstanden. Und dadurch kommt er automatisch einem näher und man verfolgt das, seine Tore. Einerseits klar, absolut absurd finde ich, dass er Sportbotschafter von Saudi-Arabien ist oder Tourismusbotschafter und dafür x Millionen Euro bekommt. Das macht ihn mir total unsympathisch. Andererseits sein Leben, seine Familie, Rosario, Argentinien, die, er hatte auch echt harte Zeiten in seiner Jugend, muss man sagen. Es war gar nicht gesagt, dass er so groß wird, also dass er so berühmt wird, dass er so gut wird. Und das macht das echt zu einer Art Märchenerzählung, sein Leben. Das empfehle ich jedem. Es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Bücher über ihn, die in die Tiefe gehen, die nicht irgendwie ihn abfeiern, sondern wenn man mitbekommt, in was für Verhältnissen er aufgewachsen ist, welche Schwierigkeiten er hat, wie die Familie alles geopfert hat, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Mit schweren Verletzungen dann in der Jugendakademie in Barcelona, Beinbruch, andere Verletzungen. Über ein Jahr durfte er gar nicht spielen, keine Ligaspiele machen, weil die Spanier gesagt haben, nee, er bekommt keine Spielerlaubnis in Spanien, weil er Argentinier ist. Der hat wirklich, das ist jetzt gar nicht, das ist ein Märchen, diese Geschichte, das verrückte an seinem Leben.
Ja, und Das ist ja das Thema der Reihe Ikonen, dass im Prinzip jemand im Mittelpunkt steht, um den es letztendlich gar nicht so zentral geht. Und das ist so, ja, also ein weiteres wunderbares Werk. Ich bin ja völliger Fan dieser Reihe und allen, denen ich das empfohlen habe, die Bücher, die bestätigen das auch sofort, dass da wirklich was Besonderes gelungen ist. Sowohl dem Verlag als auch Frank, der die Idee hatte, als auch euch, den Autorinnen und Autoren mit den jeweiligen Werken. Du hast Hildesheim angesprochen, du bist in Hildesheim aufgewachsen, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du Film- und Fernsehdramaturgie in Babelsberg studiert. Die Frage dahinter ist, wo wolltest du hin und wo bist du heute? Und bist du glücklich mit deinem, ich glaube aktuell bist du vor allem Autor und freier Journalist. Ist das sind all deine Erwartungen an deine Berufsausübung erfüllt und fühlst du dich wohl?
Ja, sehr gute Frage, auch sehr schwierige Frage. Mit vielen Aspekten. Also erstmal muss ich sagen, dass mein Leben mein Berufsleben extrem ambivalent war. Das heißt, ich habe immer geschrieben, seitdem ich 16 bin, glaube ich. Das war absolut Bestandteil meines Lebens. Ich habe angefangen mit Drehbüchern, auch mit Theaterstücken, aber zentral war immer Prosa, also das Schreiben von fiktiven Texten. Aber zugleich konnte ich auch nie davon leben. Das heißt, ich habe mein ganzes Leben auch, ich will jetzt nicht sagen Berufe, aber alle Jobs. Ich habe eine Ausbildung zum Rettungsassistenten, Rettungssanitäter gemacht nach der Schule, vor dem Studium. Da habe ich in Berlin auch im Krankentransport gearbeitet, selten am Rettungsdienst. Das hatte ich in Werdau in Sachsen, habe ich diese Ausbildung gemacht und Braunschweig. Und so ging es weiter. Also ich war Bühnenbauer ganz viele Jahre. Ich habe beim Tischler gearbeitet. Ich habe auch beim Film gearbeitet. Das hat mein Leben ausgemacht und mit wechselnder Zufriedenheit. Also man wünscht sich die ganze Zeit, dass man mit dem Schreiben gutes Auskommen hat, vor allem wenn man Familie hat. Ich habe zwei Kinder. Das ist meiner Meinung nach ich habe gesehen, dass es nicht so möglich ist. Ich würde aber die Jobs auch missen. Ich würde sie wirklich vermissen, weil diese Jobs, diese anderen Berufe, andere Tätigkeiten, ja, nicht mal mein Leben geprägt, sondern meine Person auch für die Welt total gut geöffnet haben und einen auch wirklich erwachsen machen. Also als Autor hat man ja auch, läuft man auch Gefahr. Es gibt Autoren, Autorinnen, die Gefahr laufen, zu sehr nur am Schreibtisch zu sitzen. Ist das meiner Meinung. Beziehungsweise der Beruf des Schreibers, der Schreiberin beinhaltet schon die Gefahr des Rückzugs, der Einsamkeit, und das war mein Leben eigentlich, diese beiden Dinge, die auch, ich glaube, in meinen Büchern auch durchkommen. Man merkt, dass ich auch viele andere Sachen gemacht habe, auch gerne gemacht habe.
Und aktuell hast du im Prinzip zwei Säulen, verstehe ich das richtig? Du bist Autor und im Prinzip bist freier Journalist, richtig?
Ja, freier Journalist war ich früher mehr als jetzt. Ich würde mich jetzt als Autor, ich bin Autor, ich bin Schriftsteller, Journalist. Ich habe journalistisch gearbeitet als Reporter, auch siehe Autobahnbuch, aber zurzeit nicht, nee.
Für die Bücher, du hast gerade mit Messi angesprochen, da ist ja dann auch eine entsprechende Recherche notwendig. Ist natürlich ist das kein Sachbuch, sondern es ist ein Roman, es ist wunderbare Literatur, aber trotzdem, hast du ja gerade so ein bisschen angedeutet, musst du dich natürlich mit Messi beschäftigen. Und natürlich hast du ja sicherlich auch bei der Autobahn Dinge erlebt, wo du dann recherchieren musst. Also ist die Recherche, war die Grundlage für das Buch? Also bist du erst recherchieren gegangen oder bist du erst überlegt, wie mache ich das Buch und hast dann nachgeguckt? Also wie ist da der Ablauf gewesen?
Ja, ich würde sagen, das kam alles gleichzeitig. Also ich fange von außen sozusagen an. Also ganz, ganz wichtig für die Recherche waren zwei Bücher. Einmal von Ronald Reng, Der große Traum, drei Jungs wollen in die Bundesliga. Das war wirklich, ist sehr fundiert, ganz toll recherchiert, über Jahre begleitet. Drei Jungs, die über die Leistungszentren der Bundesliga-Vereine nach oben wollen. Das zweite Buch, was ich auch wirklich empfehlen kann, ist von Luca Caioli, italienischer, renommierter italienischer Sportjournalist. Der hat ein Buch über Messi geschrieben, wo alle seine Wegbegleiter, seine ja auch Konkurrenten, auch Sympathisanten, seine Gegner sozusagen zu Wort kommen, und entstanden ist ein Buch, das ein dieses Märchen, man kann Messi nur als Märchengeschichte irgendwie erzählen, finde ich, also sehen, der das wahnsinnig toll geschrieben hat. Das waren diese äußeren Recherchen, und die inneren Recherchen, würde ich sagen, natürlich ein Freund hier, ein Bekannter in Berlin, dessen Sohn auch in dem beim BFC ist, im Leistungszentrum, im Nachwuchs, und die Gespräche sind natürlich dann noch viel wichtiger aus erster Hand, weil da noch mehr die Emotionen und die persönlichen Erfahrungen und die Anekdoten und der Klatsch und Tratsch, der das alles auch ausmacht, dazu kommt. Dann habe ich noch eine andere Bekannte, deren Sohn beim Stuttgarter Kickers ist im Leistungsnachwuchs, Nachwuchszentrum. Und dann aber zentral für das Buch meine eigenen Erfahrungen mit meinem Sohn hier beim SG Prenzlauer Berg, bei dem kleinen Verein, weit entfernt vom Leistungszentrum, und zentral deshalb auch in dem Buch die Beziehung zwischen dem Onkel und dem Neffen, der irre ehrgeizig ist. Das sind die Recherche-Säulen und dann natürlich meine Fantasie, die Geschichte des Kindes, das nicht mehr wächst.
Und damit wäre eigentlich die passende Gelegenheit, direkt auf das Buch, über das Buch zu sprechen. Aber ich mache erstmal das chronologisch und gehe mit dir nochmal auf die Autobahn. Denn das ist schon ein besonderes Buch. Du hast gesagt, wie es dann entstanden ist durch diese Reportage. Und du erzählst ja dort Geschichten über Menschen, die unterwegs sind, die du unterwegs triffst oder sogar feststecken. Wer kam auf diese, also Fakt ist, das ist auf jeden Fall ein ganz sensationelles Buch, und ich habe das Gefühl, dass das auch gut angekommen ist. War das von Anfang an deine Idee so mit dieser Reportage, oder wie kam es dazu?
Ja, das war meine Idee, diese Autobahnreportage so zu schreiben. Wie gesagt, ich wurde vom Verlag eingeladen, dieses Buch anhand, weil diese Reportage im Berliner Kurier gut ankam, eingeladen, Buch zu machen. Und dann habe ich ziemlich viele Freiheiten gehabt. Dann war ich 11 Monate insgesamt unterwegs. Also, weil ich damals Vater geworden bin, natürlich auf keinen Fall durchgehend. Ich habe in diesen 11 Monaten, ich glaube, 17 oder 18 Trips gemacht. Die waren zwischen 2 Tagen und 5 Tagen lang. Habe mich immer von Berlin auf den Weg gemacht. Manchmal auch mit dem Zug, um dann zu trampen, manchmal auch mit einem Trucker mitzufahren oder auch mal zu wandern auf einer Autobahn, die noch nicht fertig gebaut ist, oder mit dem Rad. Also zentral für das Buch war eigentlich diese, ja, das habe ich, glaube ich, auch, das Buch ist ja vor 5,5 Jahren oder so entschieden. Manchmal erkennt man auch als Autor erst nochmal mit so einem Abstand, worum es wirklich ging irgendwie. Und ich glaube, ich liebe es halt, unterwegs zu sein und auch mit Fremden zu sprechen. Und halt nur als Journalist hat man ja die Möglichkeit, jeden anzuquatschen und was Neues kennenzulernen und zu versuchen herauszukriegen, wie es wirklich ist. Wir sind ja ständig konfrontiert mit Schubladen, mit Aussagen, mit sehr starken Meinungen. Und jeder, der vor die Haustür geht und offene Augen hat und sieht, dass es eh alles viel ganz anders ist und komplizierter und genau. Das war das Tolle. Also ich würde sofort wieder so ein Autobahnbuch schreiben. Ich habe es geliebt, unterwegs zu sein. Also, ja.
Also das geht, glaube ich, jedem so, der das liest. Ich hoffe, das haben genug gelesen, weil es einfach ganz wunderbar ist. Du sagst in einem Interview mit dem Neuen Deutschland, sagst du, man muss dorthin gehen, wo es wehtut. Wo hat es denn richtig wehgetan? Also du hast ja wirklich, wenn ich das richtig, viele getroffen. Du hast im Fernfahrer, wie du das schon gesagt hast, natürlich Raststättenpersonal, natürlich Bauarbeiter. Du hast Pendler getroffen, du hast aber auch Prostituierte getroffen. Wo hat es richtig wehgetan?
Ja, ich habe in dem Bereich, von dem ich gerade so geschwärmt habe, also Fremde anzusprechen, an unbekannte Orte zu gehen, obwohl sie vor der Haustür sind. Es gab auch immer die Tage, wo ich los bin, gestartet bin und mich unglaublich erstmal zusammenreißen musste. Denn es gibt Tage, an denen man sich auf Teufel komm raus nicht vorstellen kann, jetzt irgendwelche Leute anzusprechen, weil man natürlich auch total viele Abfuhren bekommt. Das muss man auch nicht beschönigen. Also von 100 Gesprächsanfängen versuchen, entstehen 20 mittellange Gespräche und zwei lange Gespräche und ein super Gespräch, was man vielleicht fürs Buch benutzen könnte. Und auch harte Abfuhren, ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass man einfach, dass einer nett den Kopf schüttelt und Nein sagt, sondern man wird auch hart zurückgewiesen teilweise, wenn man sagt, man ist Reporter. Das, wo es wehgetan hat, dieser Punkt, genau, das war auch hart, dann aber auch sehr fruchtbar, wenn man diese Schwelle überwindet. Hart war auch einfach manchmal die körperliche Anstrengung, so lange unterwegs zu sein. Also ich war auch im Hambacher Forst, weil dort eine Autobahn, also die A4, die Richtung Aachen dann geht, verläuft direkt durch den Hambacher Forst. Die wurde für 200 Millionen Euro mal kurz wenige Kilometer nach Süden verlegt, weil man da ja abbaggern wollte. Und dieser Trip mit dem Aktivisten dort zu sein, die Anspannung dann noch zu trampen. Es gab Trips, nach denen ich völlig körperlich völlig am Ende war. Aber glücklich, aber zufrieden auch. Dann man kommt dann raus aus so einer großen Anstrengung und weiß aber auch, dass man Gespräche, Fotos, Erlebnisse hat, die Gold wert sind.
Gibt es eine Begegnung, einen Menschen, die dich bis heute begleitet? Oder ist das dieser Hambacher Forst? Oder ist es einfach, dass man sagen kann, das sind so viele Geschichten, es macht überhaupt gar keinen Sinn, da was rauszuheben, weil jede individuell und wichtig ist?
Doch, ich habe auch eine Lieblingsstelle, oder eine Begegnung, die einem fast keiner abnimmt. Ich bin auf der komplett neu gebauten Autobahn, ich glaube, das ist hier A94, ich bin nicht ganz sicher, also die im Osten raus aus München geht Richtung Österreich, da bin ich gewandert auf der Autobahn, 30 Kilometer, weil sie noch nicht freigegeben war, weil sie im Neubau war, also im Bau war. Und irgendwann habe ich genug gehabt, habe ich Hunger gehabt, es gab da auch gar nichts zu trinken, nichts zu essen. Also ich habe was mit natürlich, aber und dann am späten Nachmittag bin ich abgegangen sozusagen, abgefahren von der Autobahn, abgewandert, bin berghoch, bin zum Bauernhof gekommen, da stand eine Frau auf ihrem Trecker, hat den abgekerchert, ein richtiger Bauernhof mitten in Bayern auf so eine wunderschöne Landschaft und ich habe sie gefragt, ob es was gibt zu kaufen, zu essen, zu trinken, Kaffee oder irgendwas. Hat sie gesagt, nein, gibt's natürlich nicht. Dann bin ich weitergelaufen, kurz danach umgedreht und habe sie gefragt, ob sie mir was zu essen und zu trinken verkaufen würde, weil ich dann auf dem Trocknen war langsam nach dem langen Tag. Und dann haben die mich eingeladen. Dann war ich bestimmt 2 Stunden bei denen in der Küche, habe mit der Mutter, also der Großmutter, den Eltern, den Kindern da zusammengesessen, was gegessen. Die haben mich einfach eingeladen und wir haben 2 Stunden über die Situation gesprochen, dass hier Autobahn direkt über ihre Felder gezogen wurde und sie haben 20 Jahre protestiert. Das war der berührendste Moment. Also als Fremder, als Wandersmann geht man in irgendein Dorf und führt ein super tolles, persönliches, total offenes und ehrliches Gespräch. Das war das Beste.
Das klingt auch alles ganz wunderbar und ich hoffe, dass deine Idee von einer Fortsetzung Realität wird. Da braucht sicherlich ein Verlag dazu. Aber ich kann mir das ganz wunderbar vorstellen. Bevor wir zum Fußball kommen, müssen wir nochmal aufs Wasser gehen. Vom Asphalt aufs Wasser mit Wasserläufer. Du hast es ja vorhin schon erklärt, so zum Anfang. Aber trotzdem wechselst du erstmal den Schauplatz. Es ist eben nicht mehr die Autobahn, es ist ein Floß, ein See, es ist Stille. Und da stellt sich natürlich dann eben die Frage, hat sich da dein Blick verändert oder ist es nur die Landschaft oder ist es ein ganz anderer Ansatz. Wie kam es zu Wasserläufer?
Gute Frage. Wie kam es zu Wasserläufer? Meine Eltern wohnen draußen in Brandenburg vor den Toren Berlins. Da ist ein See. Und ich habe schon mal eine große Affinität zu diesen brandenburgischen Seen und Flüssen gehabt, die ja auch fantastisch sind, von denen ganz viele miteinander verbunden sind, die ja auch zu gewissen Zeiten relativ leer sind, einsam, sehr, sehr abwechslungsreich. Und ich glaube, ich hatte zu der Zeit, auch nach dem Autobahnbuch, wahrscheinlich dieses umgekehrte Bedürfnis, also auch rauszugehen, raus sozusagen ins Fremde, ins Unbekannte, aber gleichzeitig nach Ruhe und Einsamkeit und Stille und ja Rückzug. Und das habe ich in diese Figur gelegt. Diese Figur will ja einen Sommer lang aussteigen. Und das hört sich komisch an, aber es ist gar nicht so komisch, sich ein Floß zu bauen oder aufs Boot zu gehen oder so und einfach auf den See zu fahren oder am Ufer zu ankern. Und dort hat man dann wirklich Ruhe und Rückzug und kann sich sammeln. Und das macht diese Figur auch angesichts vor dem Hintergrund einer hochpolitisierten Situation, Stimmung, wo jeder eine sehr starke Meinung hat und darauf beharrt und auch nicht. Genau, und das ist dieses Buch, das erzählt den Versuch eines Ausstiegs, eines temporären Ausstiegs auf dem See in Brandenburg.
Während eigentlich der Rio die Einsamkeit sucht, begegnet er dann ständig anderen Menschen und alle Figuren scheinen so auf der Suche zu sein. Ich gehe davon aus, dass das eben kein Zufall war, sondern im Prinzip der See so ein bisschen unser Spiegel unserer Gesellschaft ist, richtig?
Ja, ich würde schon sagen, dass es auch ein Gesellschaftsroman ist, genau. Dass die Menschen, die dort auftauchen, die an ihn herantreten vor allem, er sucht dann auch irgendwann so ein bisschen das Gespräch, eine Freundschaft auf dem See. Er lernt ja dann den Birk kennen, ist ambivalent, sicher. Und ja, auf jeden Fall ist es auch der Versuch, ein Gesellschaftsroman zu die Stimmung einzufangen, die herrscht und wie man sich zu der verhalten kann. Es gibt ja verschiedene Wege, sich der Gesellschaft zu nähern, sich ihr gegenüber zu positionieren. Und das erzählt das Buch, ja, auf jeden Fall.
Ein weiteres wunderbares Buch aus deiner Feder. Wir haben sie jetzt schon so ein bisschen angesprochen, haben die Entstehungsgeschichte, den Verlag, Volland und Quist, das Buch. Könnt ihr dort auf der Internetseite, findet ihr weitere Informationen, ihr könnt es dort bestellen. Ihr könnt es natürlich in jedem lokalen Buchhandel bestellen. Ihr müsst nur, und das ist rund um die WM, klar, es wird dort mehrere Bücher zu Messi geben, aber es gibt eben nur ein Buch zu Messi im Verlag Volland und Quist und nur eins, das Michael geschrieben hat. Alle Daten findet ihr in den Sendungsnotizen. Was ist denn das jetzt eigentlich? Also es ist auf jeden Fall keine Biografie von Messi, es ist kein Archiv, es ist keine Datensammlung, kann man es als Gesellschaftsroman bezeichnen? Also welche Kategorie würdest du dein Buch Messi einordnen?
Ja, das kann man so sehen, weil der Iago, der Junge, der das große Talent mit guten Aussichten etwas verkörpert, was auch nicht so oft, finde ich, in der Literatur verhandelt wird. Also jemand, der von absolutem Ehrgeiz, absoluter Zielstrebigkeit bereit ist, eigentlich alles zu opfern. Das macht einen den Außenstehenden Angst. Das macht dieses, provoziert aber auch irgendwie Bewunderung. Die ist zentral, diese Figur. Und daneben natürlich der Georg, mit dem, ich glaube, wir uns oder ich mich natürlich, also sein Onkel, der sich um ihn kümmert, der ihn überall begleitet, der vieles möglich macht, der, mit dem man sich dann stärker identifizieren kann, denke ich, dieses Problem, was dieses Kind auch darstellt, mit diesem Ehrgeiz und mit dem Talent und auch mit dieser Tragik, dass er dann mit 14 feststellt, dass er nicht mehr groß genug ist, dass er nicht wächst. Und deshalb kann es auch als Gesellschaftsroman lesen. Und ja, es ist jetzt nicht Vater und Sohn, aber auch als Vater-Sohn-Roman, wo es natürlich auch viel um die Gefühle geht, die Verantwortung, die der eine dem anderen entgegenbringt, aber der Junge dem seinem Onkel weniger, anders, unausgesprochen. Schön, fällt mir nicht so leicht, das so in eine Kategorie zu packen. Also, aber das ist ja.
Das ist ja auch vielleicht eben gar nicht so einfach. Und du hast selber beschrieben, wie man das einordnen kann. Es passt da eben nicht in eine vorgefertigte Schublade. Es ist eben was ganz Besonderes. Es geht eigentlich nur am Rand um Fußball. Es geht um Erwartungen, Überforderungen. Es geht natürlich auch nicht um, du hast jetzt schon den Onkel angesprochen, aber es geht um Beziehungspersonen, es geht um Leistung. Und es geht letztendlich auch darum, dass auch viele Hoffnungen da projiziert werden. Und du hast ja gesagt, dein Junge spielt Fußball. Nimmst du das auch so wahr, dass unglaublich viele Eltern, Familienmitglieder Hoffnungen auf ihre Kinder projizieren? Und damit der Entwicklung dessen, was ihnen ja so am Herzen liegt, nicht unbedingt immer gut tun?
Ja, da kann ich nur meine unmittelbare eigene Erfahrung, will ich dazu, mich insofern nur dazu äußern. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Eltern, die ich erlebt habe, oft bei den Turnieren, Fußballspielen im doch ziemlich Realisten sind. Die wissen ganz genau, dass nur die absoluten Überfliegertalente überhaupt eine Chance haben, mal in so einem Leistungszentrum zu landen. Und die wissen auch, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass am Ende so einer Karriere in Leistungszentren Profivertrag oder sowas ist. Ich hatte das Gefühl, dass auf den Fußballfesten, wie die Turniere ja auch genannt werden, was ich ganz schön finde, also wie Sportfest, Fußballfest, da wird am Anfang ja auch gleich mit per Mikro gesagt, so die Eltern sollen sich etwas fernhalten von den Spielern. Das wird auch beherzigt, wenn es so räumlich möglich ist. Es gibt ja auch Fußballplätze, die so eng sind und so, gerade in Berlin. Das wird gesagt, das wird auch von allen akzeptiert und ich glaube, dass die meisten, also meine Beobachtung ist, die meisten haben einfach echt einen realistischen Blick darauf. Und jemand, der, dann gibt es die Väter, sage ich jetzt mal, die so brutal ehrgeizig sind, denen man das schon auf 100 Metern ansieht, die sind echt hier Ausnahme und die sind auch, die haben es auch schwer, muss man sagen, weil die von keinem ernst genommen werden. Also so jedenfalls aus der Distanz. Ich weiß aber nicht, wie es wirklich in den Leistungszentren ist. Ich bin ja mit meinem Sohn im ganz normalen Fußballverein.
Ja, und das ist ja aber in der Fläche und dann ist es ja gut, wenn dieser Eindruck so, vielleicht fallen eben dann diejenigen, die du beschreibst, die man von 100 Meter kennt, eben immer besonders auf, aber vielleicht hast du ja eben sogar recht, dass das zahlenmäßig gar nicht die entscheidende Größe ist. Wer ist denn die Hauptfigur? Also ist es nicht eigentlich Georg, die Hauptfigur in deinem Roman?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, wenn ich Jago sehe, mit dem ich sehr mitfühlen kann, mit dem ich mich auch identifizieren kann, steht da wie so ein Monolith eigentlich. Der ist so stark, der hat so eine starke Persönlichkeit, so einen starken Charakter, dass es schwer ist, aus ihm eine Hauptfigur zu machen, weil in Büchern, in Romanen die Figuren immer offen sein müssen, ambivalent sein müssen. Und das ist halt Georg, der ja versucht, mit seinem Neffen mitzuhalten auch irgendwie, der ihn voll unterstützen will, auch irrational ist. Dann sich immer wieder selbst zurückruft, ich muss rationale Entscheidungen treffen für meinen Neffen, der minderjährig ist, es aber auch nicht hinkriegt. Und insofern ist Georg auf jeden Fall die Hauptfigur. Und was ich noch ergänzen wollte zu vorhin, ich habe auch in dem Buch, was mir so gut gefällt an meinem eigenen Buch, darf ich auch mal sagen, ich habe versucht, eine total spannende Geschichte zu erzählen. Also das wirklich zu plotten, also ein dicken Plot gibt's ja auch, allein, dass sie nach Miami gehen, mit diesem Arzt, mit diesen dramatischen Vorgängen, die dort sind. Also das ist, und Georg ist die Hauptfigur.
Ist Miami zufällig ausgewirkt? Das wirkt so ein bisschen surreal, Glitzer, Palm, Pars und so weiter. Du hast die Stadt bewusst ausgewählt, Miami, oder?
Ja, absolut. Und natürlich auch deshalb, weil Messi dort unter Vertrag ist, bei Inter Miami. CF Inter Miami. So kam das. Und das hat perfekt gepasst. Also ich kenne Miami nicht. Ich war mal in den 80er Jahren mit meinen Eltern in Miami. Das ist aber, hat keinen Eindruck hinterlassen. Das war auch nochmal eine große Recherche, diese Orte, die tollen Ortsnamen, die es da gibt und diese Situation da so ein bisschen plastisch zu machen.
Und glaubst du so grundsätzlich, dass der Leistungsdruck auf Kinder heute, also du hast ja gesagt, dass die Eltern eigentlich das ziemlich klein ordnen können, aber so grundsätzlich, dass der Leistungsdruck auf die Kinder heute größer ist als früher?
Also da ich zwei Kinder habe, die auch in der Schule sind, du beziehst das ja allgemein nicht nur auf Fußball, sondern auch auf insgesamt, ja, ich finde es total schwierig zu beantworten, denn einerseits leben, das erlebe ich auch beim Fußball, auch bei der Schule, wissen alle ganz genau, dass zu viel Druck schädlich ist. Das weiß jeder und deshalb ist es auch relativ, das kommt auch auf die Familie an, auf die Herkunft, auf die Ausgangssituation. Wie viel Ehrgeiz muss ich denn noch entwickeln, um voranzukommen? Wie viel Ehrgeiz brauche ich überhaupt oder brauche ich gar nicht so viel Ehrgeiz? Ich habe schon ganz schön viel Glück im Leben, das gibt's ja auch. Deshalb kann ich ich erzähle wieder von meinen eigenen Erfahrungen in dem Fußballverein meines Sohnes, würde ich sagen, dass der Leistungsdruck eher gering ist, dass die zwei, drei Väter, die gesehen haben, dass ihre Söhne doch sehr gut sind, die mal ein Probetraining bei Union gemacht haben, Probetraining bei Hertha, weiß ich jetzt nicht, also hier in Berlin, die dann aber auch ganz schnell gemerkt haben, dass ein Probetraining bei Union dann noch was ganz anderes ist und wieder zurückgekommen sind. Also bei dem Fußballverein, wo ich bin, ist der Leistungsdruck jetzt total im Rahmen. In der Schule muss man natürlich auch sofort sagen, da war Corona, das hat auch nochmal sehr viel verändert. Doch, in der Schule ist schon Leistungsdruck, ja, doch, sicher. Aber das ist auch, ja, sehr schwer zu sagen, auch so in der Öffentlichkeit. Wir sind jetzt hier in der im öffentlichen Gespräch. Also, ich empfinde ja auch Druck. Ich empfinde ja auch enormen Druck als Autor, muss ich auch sagen. Also, der Druck, ich denke, dass in jedem Leben, ich kenne wenige Menschen, die nicht die eine oder andere Form von starkem Druck auf sich lasten fühlen. Also ganz wenige, aus beruflich, familiär, gesundheitlich und so weiter und so fort.
Wie haben denn Leserinnen und Leser bisher auf dein Buch reagiert? Was für Rückmeldungen gibt's?
Man wünscht sich als Autor immer noch viel mehr Reaktion. Doch, sie haben sehr gut reagiert. Von meinen Kollegen, Kolleginnen habe ich super Rückmeldungen bekommen. Die meisten haben auch gesagt, das ist eins meiner besten Bücher. Und ich würde sagen, ja, ist es so. Ich habe mich weiterentwickelt. Das war irgendwie gut zu sehen. Als Autor will man sich auch weiterentwickeln. Man will besser werden. Man will irgendwie klarer werden.
Du hast auf jeden Fall eine Lesung. Also gab es da welche? Sind da welche vorhergesehen? Wird es da zukünftig welche geben? Planst du da was oder passt das gerade nicht so in den Zeitablauf? Wie ist das mit den Lesungen?
Doch, ich bin offen für Lesungen, natürlich. Es gab wenig Lesungen und ich hoffe, dass da noch was reintrudelt. Also ich habe im November eine Lesung hier in Berlin. Ich hatte jetzt am Wochenende eine in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Naumburg. Also ich mache sehr gerne Lesungen.
Und das heißt, da kann man auch, würde man das sicherlich über den Verlag mitbekommen, nehme ich mal an, dass man das mitbekommt und das sehen kann, wenn es da entsprechende Lesungen gibt.
Ja, genau. Oder ich schreibe das auf Instagram und dann kann man das auch sehen.
Okay, wunderbar. Dann würde ich auch zu deinem Instagram-Account verlinken, dass diejenigen Hörerinnen und Hörer da ja sich verbinden können. Wenn du deinen Leserinnen und Lesern nur einen Gedanken aus dem Messi-Buch mitgeben könntest, welcher wäre das?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja, vielleicht unterstützt euch gegenseitig.
Mhm. Ja, das finde ich doch schon außerordentlich passend bei der schwierigen Frage. Und dann haben wir noch eine kleine Schnellfragerunde. Dein Lieblingsstadion?
Ja, Alte Försterei.
Mhm. Deine Lieblingsautorin oder dein Lieblingsautor?
Doris Lessingen.
Mhm. Kaffee oder Bier beim Schreiben?
Beides. Definitiv. Beides, auf jeden Fall.
Messi oder Maradona?
Ja, dann doch diese Wildheit von Maradona. Diese absolute Verrücktheit. Ja, Maradona. Diego.
Brandenburg oder Berlin?
Ja, eindeutig beides. Ist das eine nicht denkbar ohne das andere? Da will ich auch nicht antworten, denn was wäre Brandenburg ohne Berlin? Was wäre Berlin ohne Brandenburg? Das weiß jeder. Also das muss zusammen funktionieren.
Roman oder Reportage?
Roman.
Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Die eiserne Zeit von Coetzee. Das ist ein südafrikanischer Autor.
Und woran arbeitest du aktuell als Literaturprojekt oder woran schreibst du aktuell?
Ja, an einem neuen Roman, das ist aber noch nicht spruchreif, also da will ich noch nicht drüber sprechen.
Okay, du arbeitest, hast aber in Projekt einen Roman und
ja.
Sobald sich das, wird man auf deinem Instagram-Account dann da nochmal mehr Informationen erhalten.
Ja, ganz genau.
Ganz wunderbar. Michael, haben wir noch was Wichtiges vergessen rund um dein wunderbares Werk? Ich sag's nochmal, bei Volland und Quist im Verlag erstellt. Ihr könnt das überall bestellen, könnt über den Verlag, seht ihr auch die weiteren Bücher aus der Reihe. Das ist die Reihe Ikonen. Und Michael hat Messi geschrieben und ihr findet dort alle Informationen. Haben wir irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube, das war jetzt erstmal alles. Es war ein schönes Gespräch.
Ja, das fand ich auch. Ich danke dir ganz herzlich, dass du deine Arbeit vorgestellt hast. Wie gesagt, durch die Beschäftigung habe ich eben auch, bin ich auf Autobahn gestoßen, Wasserläufer, alles ganz wunderbare Werke, eine ganz wunderbare Arbeit. Aber natürlich ist es ein Fußball-Podcast, kein Literatur-Podcast. Und damit gehört hier Messi her. Und das ist letztendlich auch so für mich die Krönung. Aber ich sehe das natürlich so ein bisschen immer aus dem Fußballblick. Ein ganz wunderbares Werk. Wer neugierig geworden ist, alle Informationen gibt es in den Sendungsnotizen. Und wenn euch diese Episode mit Michael gefallen hat, abonniert den Podcast, gebt uns eine Bewerbung, empfiehlt uns weiter und bei Kritik freuen wir uns natürlich auch über eine Nachricht. Ganz herzlichen Dank, eine gute Zeit euch und Michael, bis zum nächsten Mal. Vielleicht wird es ja wieder ein Roman mit Fußballbezug, vielleicht nicht das nächste Werk, aber das übernächste. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns wiederhören. Ganz herzlichen Dank dir und weiterhin viel Erfolg.
Ja, ich habe zu danken. Danke dir. Tschüss.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.